Lustig, lustig, tralalalala.
So, hör auf jetzt.
Was?
Mach die Mucke aus. Aufzeichnung läuft, okay.
Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
Das ist vollkommen richtig. Hier ist die neue Folge Pfarrer und Nerd mit dem Nerd. Ich bin Seba, schönen guten Tag. Und zumindest virtuell mit mir zusammen sitzt hier der Mann, den wir jetzt zusammen begrüßen. Der Mann, der von uns beiden definitiv der allergrößte Lügner ist. Versichere ich euch. Warum, klären wir gleich. Hallo, Pfarrer Martin Vorländer.
Ich fall immer wieder auf dich rein, lieber Nerd. Ich denke immer, ach, wie schön du mich begrüßt. Und dann kommt zum Schluss die Klatsche. Vielen Dank, hallo. Hier ist Martin.
Ja, wir müssen dich ja auch irgendwie interessant machen. Also Martin, wir haben ja letztes Mal lang und breit drüber gesprochen, dass wir fasten, ja?
Ach so.
Also, dass wir auf Süßes verzichten im Advent. Vom 1. Advent bis zum 24. Dezember so. Ich breche mir da auch echt einen mit ab gerade so ein bisschen.
Sieht man auch.
Und dann
auch.
Kommst du
schon ganz dünn
heute.
Aus.
Ja, danke. Und dann kommst du heute rein und sagst mir, ich habe übrigens gestern Kuchen gegessen, Martin.
Also ich habe nicht gesagt, ich habe übrigens gestern Kuchen gegessen, sondern ich habe gesagt, ich muss dir noch beichten. Das ist das Erste. Zum Zweiten, ich habe nicht gelogen, sondern irgendwie hat eine Synapse mir nicht mitgeteilt, dass Kuchen ja auch ähnlich wie Plätzchen ist.
Ich habe komplett vergessen, dass in Kuchen Zucker ist. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Also es war tatsächlich so. Es war, ich war gestern mal wieder im Medienhaus und unsere Kollegin hatte Kuchen dabei. Und ich habe in diesem Moment, haben die Alarmsignale nicht in mir geschaltet. Moment, ist ja Süßes, sondern ich dachte mir nur, ist ja kein Plätzchen, ist auch kein Bonbon, ist keine Schokolade. Also insofern.
Und das Große nur so Kuchen, Kuchen,
Kuchen. Kuchen. Und es war auch meine Rettung. Ich glaube, das hat der Herr so gewollt, denn ich habe den ganzen Tag dann, ich habe diese zwei Stück Kuchen gegessen, das war irgendwann so um 11 und danach habe ich bis abends 20 Uhr nichts mehr bekommen. Ich möchte kein Mitleid, aber Bewunderung.
Das geschieht dir recht. Ja, aber dann so zu argumentieren, ja, ich glaube, Gott wollte das so. Deus vult.
Das war ja jetzt ein bisschen persifliert, mein Lieber, das solltest auch du gehört haben. Jedenfalls bin ich dann auf diesen zwei Stück Kuchen bis zum Abend wie nennt man das, zuckerspiegelmäßig entlang gesurft, genau.
Du musst das für dich selber ausmachen, Martin, weißt du, ich richte nicht darüber, Gott richtet darüber.
Das ist die noch perfidere Version, andere abzuurteilen und hinzurichten.
Mir ist es egal, Martin, Gott nicht.
Also du scheinst ja, mir das doch sehr konsequent zu halten anscheinend, oder?
Aber ich... Ja, schon ziemlich. Es gab keine Ausnahme bis jetzt. Ja gut, jetzt mal ganz ehrlich, es ist Mittwoch. Wir sind doch erst, erst 4 Tage dran. Aber es gab schon die ein oder andere Versuchung. Schon Süßigkeiten nach Hause geschickt gekriegt von meiner Cousine, die aber auch weiß, dass ich faste, aber jedes Jahr meinen Kindern ein Paket mit Süßigkeiten schickt. Und sie hat aber für mich was anderes reingepackt. Weißt du, was sie reingepackt hat? Ein Buch.
Oh.
Weißt du, welches Buch?
Ein Buch, über das wir gesprochen haben.
Ja, genau.
Die kleine Hexe?
Die kleine Hexe, genau. Ich bin jetzt stolzer Besitzer der kleinen Hexe. Ja. Das heißt, ich bin verheiratet also und habe das Buch auch.
Nicht. Das sind jetzt wieder die Momente, wo einer meiner Freundinnen sagen würde, naja, ist manchmal schon ein bisschen grenzwertig, aber wir wollen es mal so durchgehen lassen.
Die meinte dich mit dem grenzwertig.
Also mein Lieber, es ist natürlich nicht Hex-Hex, sondern es ist die kleine Hexe von Ottfried Preußler, richtig?
Ja, genau.
Hast du schon angefangen, es zu lesen?
Nee, sie hat aus Versehen die Schulausgabe gekauft mit extra größerer Schrift und ein bisschen mehr Zeilenabstand. Das heißt, ich werde es mit meinem Älteren zusammenlesen.
Das hat sie nicht aus Versehen so gekauft. Sie dachte sich, so kann Seba das besser lesen.
Der
mit
ist so
vielen
dumm.
Bildern.
pass auf, ich erteile dir jetzt für die Kuchengeschichte, erteile ich dir Absolution. Ja?
Da bin ich erleichtert. Ich will es auch nie wieder tun. Ich will besser aufpassen.
Ja. Okay, aber weißt du was, ich habe vor, das ist tatsächlich schon mehrere Jahre her, ich habe mal vor Ostern Süßigkeiten gefastet und war im Kino und habe eine komplette Popcorn gegessen und habe original erst danach gemerkt, oh, im Kino läuft die Zeit irgendwie anders ab, finde ich. Also das habe ich die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht, bis die Popcorn alle weggeatmet
waren. Ich würde sagen, willkommen im Club, Seba, das war ungefähr meine Kuchen-Analog-Story, genau. Ich habe da nicht gedacht, oh, Kuchen ist ja Süßes.
Im Medienhaus ticken die Uhren auch anders.
Aber ohne
Nein,
das
mach doch, was du willst, alles gut. Meine ich ganz ernst gerade, Martin. Ich finde es doch immer noch cool, dass du mitmachst, dass du mich nicht alleine da hängen lässt und mich nicht auslachst wie andere Kollegen. Ha, 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 ha. Auch Schwiegermutter gerade eben mehr. Ich so, oh, ich habe keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Sagt sie, ja, du musst mal Schokolade essen. Hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, dann wird dein, lustig zu machen,
alle. Dann wird dein Gehirn wieder besser versorgt. Das wollte sie damit sagen wahrscheinlich, oder?
Ja, vielleicht. Wie auch immer.
Naja, das ist eine Eigendynamik innerfamiliär. Ich glaube, das hat dann weniger was mit dem Fastenvorhaben zu tun. Das wäre eine Familienaufstellung wert.
Da hat meine Frau und ich jetzt drüber gesprochen und meine Schwiegermutter macht sowas tatsächlich mit Familienaufstellungen, also therapeutisch.
Nach
und
so Hellinger, weiter. Bert Hellinger.
Interessant. Familienaufstellungen, hast du da Erfahrungen mit? Weil für mich klingt das in der Theorie total, ich sag jetzt mal sinnfrei. Ich glaube schon, dass es Hand und Fuß hat, aber wenn ich ein psychologisches Problem habe, dann Figürchen aufzustellen, wie ich mir meine Familie von früher vorstelle, hast du da Infos zu?
Also ich kenne das schon ziemlich lange. Ich meine, Bert Hellinger, das ist ja der Begründer, war ehemals Jesuit eben Psychotherapeut, der das immer propagiert hat und gesagt, sie können schon eine Psychoanalyse machen, die braucht halt viele Jahre. Familienaufstellung geht sozusagen im Handumdrehen. Ich verkürze jetzt mal. Es hat große Wirkung, wie du dich da stellst. Das ist wirklich, aber das ist jetzt noch nicht, hat noch gar nichts was mit Psychotherapie zu tun und auch nichts mit Esoterik oder sonst was. Aber jeder, der auch schon mal im Theater stand oder so, wenn du dich irgendwie stellst, im Raum stehst und in eine sozusagen in eine Position, dich auf die Position von jemandem begibst. Also es ist ja so, es sind viele Leute, es macht eine Gruppe, du brauchst immer eine Gruppe dazu und jemand sagt, ich möchte meine Familie aufstellen. Und der sucht sich dann, oder beziehungsweise Leute erklären sich freiwillig bereit, sagen, ich stehe zur Verfügung und dann sagt der, du bist meine Mutter und ich stelle dich hier hin und den Vater dorthin und meine größere Schwester dorthin und meine kleineren Brüder dorthin. Und das hat schon eine Wirkung auf dich. Du schlüpfst dann tatsächlich schon in die Rolle und du spürst sozusagen, wie stehst du zu den Personen? Wie hat der dich gestellt? Also was das abbildet, ist einfach, wie er seine Familie sieht. Ob die Familie objektiv so ist, weiß man nicht. Aber es ist seine Wahrnehmung seiner Familie, wie man zueinander steht. Und das spürst du tatsächlich auch bewusst oder unbewusst, wenn du da in diese Rolle schlüpfst, spürst du das. Insofern kann das schon einen Erkenntniseffekt haben. Ich bin sehr zweifle massiv daran, dass du damit im Handumdrehen alles lösen könntest. Du kannst, wie so oft, du kannst einen Hinweis bekommen, einen Impuls. Das kann dir einen Aufschluss geben, der dir auf deinem Weg zu deiner Selbstklärung hilft. Aber das irgendwie so zum Allheilmittel zu erklären, das halte ich dann immer für ideologisch. Und es bedarf einer großen Verantwortung. Also derjenige, diejenige, die das anleitet, so eine Aufstellung, trägt eine große Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass es allen Beteiligten, die da mitmachen, gut geht. Also ich habe das schon erlebt, dass das jemand gemacht hat und die hat das nicht im Griff gehabt. Und bei jemandem ging voll der Punk ab in so einer Rolle drin. Und die hat, und das muss man auffangen können, die hat wirklich Panik bekommen und da kamen so viele Geschichten hoch, die erstmal gar nicht bewältigen konnte. Und diejenige, die die Aufstellung geleitet hat, konnte das eben auch nicht im Griff haben. Also das ist nicht nur irgendwie so ein bisschen Spielerei oder so, sondern weil der Körper so beteiligt ist, kann da sehr viel hochkommen. So, jetzt habe ich viel gelabert. Und ich habe Bert Hellinger tatsächlich mal in einem Vortrag erlebt, war in Istanbul witzigerweise. Der hat da im Goethe-Institut, glaube ich, war es, von Istanbul kam der und hat einen Vortrag gehalten. Und da fand ich ihn eher gruselig. Der sagte dann so Sätze wie, es gibt ja Menschen, die sagen, sie hätten sich von ihrer Familie gelöst. Es ist die Quelle des Lebens, von der sie sich gelöst haben. Und da dachte ich mir, gute Nacht, schöne Gegend. Also
strange, nicht ganz dicht.
Ja, seltsam. Also, du hast mich gefragt, ich habe lang und breit geantwortet. Jetzt musst du.
Das ist richtig.
Ja. Gut.
Ja, ich schneide das dann passend. Das von gerade schneide ich auf 10 bis 12 Sekunden, sage ich mal. Martin, aber wir müssen nochmal zurück zu den Süßigkeiten, weil ein kleiner Tipp für alle Leute, die irgendwie mal weniger Süßigkeiten essen wollen. Ich habe entdeckt Datteln. Datteln sind, glaube ich, die Antwort der Natur auf die Süßigkeitenindustrie, weil die sind weich und klebrig und ultra süß. Also nach 3, 4, 5 Datteln hast du auch echt die Nase voll.
Sagt der Mann, der mich zu Beginn dieses Pots Lügner genannt hat.
Wieso Lügner? Ich lüge doch nicht nur, weil ich Datteln empfehle.
Ja, aber mit allen Mitteln versuchst du wieder auf Süßes zu kommen. Wie steht es mit dem Fruchtzucker? Ist der in den...
Nee, Martin, den Fruchtzucker hole ich aus dem Apfel raus, bevor ich den esse. Natürlich. Was denkst du denn? Natürlich, ich kann nur Fruchtzucker essen, so viel ich will. Komm, wir verzetteln uns total. Außerdem hat eine Kollegin mir ein Rezept geschickt für Dattelpralinen mit Haferflocken und Mandeln. Die werde ich mal machen. Und dann werde ich die hier schön essen und du musst zugucken.
It's just a substitute. Ich werde dabei Parmesanplätzchen essen. Die habe ich nämlich entdeckt.
Du lachst. Klingt italienisch. Ja, du kannst doch nicht irgendwie jetzt fasten und dir dann Parmesan reinfahren, grammweise. Ja,
es ging doch um Zucker, auf Süßigkeiten, den wir verzichten. Und ich finde, Parmesanplätzchen sind eine wunderbare Alternative.
Nee, das
die
ist super.
Sind in Mohn gedreht, also es sind kreisrunde Plätzchen, die man Außenkante ist in Mohn. Es ist null Zucker drin, null Zucker, aber eben Parmesan. Ja. Sie stammen auch tatsächlich, es ist ein Rezept von Otto Lengi, Yotam Otto Lengi. Das ist ein israelisch-britischer Koch. Einige kennen den vielleicht, die haben ein sensationelles Kochbuch rausgegeben. Jerusalem, zusammen mit einem palästinensischen Koch zusammen herausgegeben, also ein Israeli und ein Palästinenser, über Jerusalem, die Gerichte ihrer Stadt. Otto Lengi ist aber selber Sohn eines Italieners und einer Deutschen, aber eben aufgewachsen in Jerusalem, seit 1997 in London. Und der hat eben unter anderem die Parmesanplätzchen. Und die schmecken wunderbar. Also bitte kündige mir an, wann du mir da was voressen willst mit irgendwelchen Haferflocken zusammengepanschten Sachen. Und ich werde.
Ich wundere mich, dass die so toll schmecken, weil da ist ja auch gar kein Fett drin wahrscheinlich.
Gibt keine Geschmacksträger. Super.
Martin kommt demnächst so an, ja, ich faste, ich trinke nur noch so heißen, flüssigen Käse. Oder so, weißt du, so. So vom Käsefondue.
Das sind ja schon immer, sind ja so die alten Fastentricks. Das ist ja auch irgendwie der klassische irgendwie. Wenn man Alkohol fastet, dann heißt es ja immer, am fremden Tisch gilt es aber nicht. Und wenn man auf Reisen ist, gilt es nicht. Und an Festtagen gilt es nicht. Also wenn man da Leute so erlebt, denkt man sich, da musst du dich ja noch viel mehr zukübeln als sonst. Gut.
Die katholische Kirche hat doch irgendwann mal, wie war das, Biber zu Fischen erklärt oder so? War das nicht so? Kennst du das?
Ich glaube, das ist eine Übersetzungsfrage, ja. Ja, irgendwie so war. Ja,
das ist keine Übersetzungsfrage. Die wollten Fleisch essen und durften nicht und haben dann gesagt,
Biber ist ein Fisch.
Fisch ist okay und ich glaube, wir müssen das nochmal verifizieren, bevor wir jetzt Unwahrheiten über die katholische Kirche erzählen. Aber vielleicht könnte sie gesagt haben, Biber sind Fische.
Aber so kommt doch der Name der Maultasche. Kennst du den Namen der Maultasche?
Ja, die Herrgottsbscheißerle.
Genau, weil man da unter viel Gemüse und dem Teig drumherum kann man schön Fleisch verstecken und das sieht der liebe Gott dann nicht.
Ein Glück, dass der so dumm ist.
Ich habe gerade noch mal den Biber recherchiert. Fleisch war beim Fasten strikt untersagt, Fisch als Fleischersatz aber erlaubt. Viele Klöster legten sich deswegen Fischteiche an, um versorgt zu sein. Und das führte dazu, dass sogar eine neue Fischspezies auf den Tischen landete, der Biber. Mönche erklärten ihn zu einem fischähnlichen Wassertier. Schon war er ein erlaubter Leckerbissen auf dem vorösterlichen Speiseplan.
Genau. Wie geil,
der
oder?
Arme
ich
Biber.
Sag jetzt so, die eine Chipsorte sind Möhren. Sage ich dann jetzt so.
Und aus dem, vom essen? Kloster Andechs in Bayern ist berichtet, dass daher dann die Fastenregel stammt, Flüssiges bricht Fasten nicht. Genau, also was man trinkt, umgeht das Fasten nicht. Insofern konnte man Bier trinken.
Oder Fleisch pürieren und dann so die Fleischbrühe trinken.
Ja, du könntest
trinken.
Das mit dem Zuckermassen. Zuckerwasser wäre jetzt deine Rettung.
Mit dem Thermomix könnte ich das Ding klein machen, genau. Irgendwie alles.
Aber das machen wir alle nicht. Wir sind Protestanten, machen das kantianisch stramm, so wie ich, schon am dritten Tag in den Kuchen beißen.
Was ist kantianisch?
Handle so, dass die Maxime deines Wollens zur Grundlage einer allgemeingültigen Gesetzgebung werden könnte, der kantianische Imperativ. Also sozusagen das, was du selber willst, musst du so muss gelten können, sodass es auch alle anderen betreffen könnte. Und
aber das ist doch das deckt sich ja mit Kants kategorischem Imperativ, oder?
Ja, kantianisch, daher kommt es ja Kant, genau.
Ach so! Der kategorische, du meinst den kategorischen Imperativ, der kantianische.
Ja,
ey, wieder was gelernt.
Kants kategorische Imperativ, genau. Und vor allem geht es ja darum, dass die Pflicht ganz stark macht und also dass du aus Pflicht handeln sollst. Und wir haben uns ja die Pflicht auferlegt, zu fasten, Süßigkeiten zu fasten. Insofern, deswegen sprach ich davon. Ganz kantianisch.
Alter, so, wir haben übrigens Schluss. Ein Jubiläum Klar, heute.
Ja!
Wusstest du, dass wir ein Jubiläum haben? Wir haben heute die 10. Folge.
Bam, 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 bam,
ja.
Bam, bam, bam. Ja,
Mensch. 10. Folge Pfarrer und Nerd heute. Wahnsinn, was wir schon alles miteinander erlebt haben in den 10 Folgen. Ja, wenn wir Glück haben, werden wir mit der Folge die 1000 Hörer durchbrechen. Also nicht 1000 Hörer pro Folge, sondern 1000 Hörer insgesamt.
Wow.
Müssen wir mal gucken.
Schön.
Ja,
wir zählen einfach alle Klicks zusammen. Sehr schön. Ja,
ja, das aber macht es die ist Statistik.
Ja, die ganz erste Folge, denn wir haben uns ja warm gelaufen.
Das stimmt, ja. Es gibt 3 oder 4 Probefolgen, die wir aufgenommen haben und den kritischen Kollegen zum Fraß vorgeworfen haben.
Das hast du
haben.
Ganz hinterhältig gemacht, denn ich habe tatsächlich gedacht, das sei jetzt, das würden wir dann auch releasen, aber dann erst
später. Ach, ehrlich, habe ich das?
Ja, ich weiß es nicht genau. Mir war das nicht ganz so klar. Ich fand das super, wie du das Feedback an. Und die Kollegen haben es ja auch nicht gleich verstanden. Die haben es gleich gepostet, was du ja, eigentlich nur als vollkommene. Also der R-König wurde gleich verraten und wurde
nur für
gleich,
die interne Verwendung.
Gleich ja, hier, ins Autohaus gefahren und verkauft.
Genau, das war super.
Was genau habt ihr in dem Wort intern nicht verstanden? Genau.
Aber wir haben uns überlegt, beziehungsweise sind wir ehrlich, ich habe mir überlegt, Martin guckt jetzt nur sehr schlau dazu.
Ich weiß noch nicht, was du dir überlegt hast. Ja?
Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir haben demnächst Weihnachten und dann auch Zeit zwischen den Jahren und so. Das wird bedeuten mindestens eine Woche Pause, Pfarrer und Nerd. Und ich dachte mir, es wäre doch ganz schön, wenn wir so als Weihnachtsgeschenk, in Anführungsstrichen, und um die Wartezeit dann zu überbrücken, werden wir einfach so zwischen den Jahren dann irgendwann so eine von diesen unreleaseden Folgen aus dem Giftschrank raushauen.
Das kannst du sogar ganz frank und frei machen, weil ich auch noch die erste Woche Januar frei habe.
Ehrlich? Oh, da müssen wir aber echt vorplanen. Mhm. Das mal für unser Notizbüchlein. Mhm. Sag mal, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ich habe noch gar keins. Aber mein Mann hat mich gefragt, was hast du denn an Weihnachtsgeschenken? Also gar nicht auf sich gesagt, aber er sagte dann, man muss dieses Jahr früher anfangen, weil das mit der Post wahrscheinlich die so viel zu transportieren hat, dass man früher losschicken muss und also alle Anlieferungen und so, dass alles länger dauern wird. Und tja, das bringt mich, der ich immer gerne auf Sicht fahre und am 24. vormittags losziehe, um zu schauen, was ich noch finde.
damit auch ganz frische Geschenke geschenkt werden.
Ganz frische,
werden.
Genau. Ich finde immer so dieses Spontane und wirklich von Herzen und ja. Ja, nee, ich muss gestehen, nee, noch gar nicht. Schreck lass nach. Danke, dass du mir jetzt auch noch das mit auf meine längere Liste schraubst, aber gut.
Und du? Immer gerne. Nee, ich habe auch noch, ich kann jetzt nicht so ganz offen reden, weil es gibt auch Leute, die hier zuhören, die dann davon betroffen sind. Aber ich bin auch so ein bisschen am Rudern gerade.
Vorsicht, Sie könnten
obwohl ich gar kein Boot habe.
Sie könnten von Geschenken von Seba betroffen sein.
Nee, es ist schwierig gerade. Es ist ein bisschen schwierig, aber ja, ich dachte, ich hole mir mal ein bisschen Inspiration von dir. Hat ja super geklappt.
Ja, das könnte ich ja auch nicht so ausplaudern. Ich kann dir meine verschiedenen Bücher empfehlen. Die kannst du wunderbar weiterschicken.
Ganz toll.
Oh, danke. Du hättest wenigstens ein bisschen prätendieren können, dass du dich kurz für diese Idee erwärmen würdest. Aber nein.
Man könnte doch so Impfungen verschenken, oder sind die dann noch nicht auf dem Markt? Nee, wahrscheinlich nicht. Würdest du dich impfen lassen?
Ja.
Jetzt morgen kommt die Impfung. Bist du sofort dabei?
Ja.
Das kommt ja wie aus dem Pistölchen geschossen. Hast du da keine Angst? Ich habe da ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
Angst? Vielleicht, weil ich kenne einen, also von UFM, also vom Hessischen Rundfunk, der gehört zu diesen 30.000 Probanden von BioNTech. Mhm. Der ist schon mal ein positives Vorbild, weil der hat gesagt, es ging mir am Tag danach so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen habe ich was gespürt, aber so wie es einem auch bei anderen Impfungen geht. Und ich habe zum Beispiel, als ich nach Afrika gereist bin, musst du dir ja auch ganz schön viele Impfungen besorgen und sie verpassen lassen. Da habe ich bei denen auch nicht vorher mich eingelesen, was die nun für Nebenwirkungen haben. Das ist
besser ist es.
Genau, also von daher, Impfen, das ist natürlich immer, da gibt es immer ein gewisses Risiko. Das ist ja auch der Punkt, den Impfgegner und Impfgegnerinnen tatsächlich haben. Es gibt immer einen ganz kleinen Prozentsatz, wo es sozusagen auch wirken kann. Aber eben die überwältigende große Zahl, wie ja, wir sprechen ja hier von dem einen Impfstoff 94,5% Wirkgrad, haben eben das nicht. Also von daher. Und ich finde, ich irgendwie für mich selber, ich will dazu beitragen, dass wir hier bald wieder rauskommen. also das sage ich jetzt nicht moralisch, ausnahmsweise mal nicht kantianisch, sondern einfach für mich. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich will, dass diese Pandemie endlich mal ein Ende findet, ja, und dann mache ich nicht damit, was uns dazu helfen kann, nämlich wenn ich mich impfen lassen, wir brauchen.
Ja, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, ich helfe mit, dass die Pandemie zu einem Ende kommt, indem ich meine Kontakte einschränke, oder ich lasse mir irgendein Mittel injizieren, was, ich weiß nicht, normalerweise wird es länger getestet und ich habe irgendwie schon ein bisschen Schiss, dass jetzt da irgendwas auf den Markt kommt, wo dann nach 6 Monaten verwandeln sich alle in Zombies. Ja, ich bin so ein bisschen Hollywood geschädigt und dann sagt der Hersteller, ja, Entschuldigung, konnten wir nicht wissen und wir sind so alle tot oder werden aufgefressen.
Lies doch mal die Beipackzettel von jedem beliebigen Medikament.
Nee. Bis zur Atemlähmung ist da immer alles dabei.
Ist alles dabei. Das ist auch so bei Medikamenten. Die wirken, sonst kannst du deine Haferflakes fressen. Also das, ja, also ich bin da, das ist bei Medizin so. Und wenn das auf den Markt kommt, dann ist das getestet. Also da vertraue ich einfach tatsächlich. Das ist immer Vertrauen dabei. Und du weißt auch nicht, ob du auf Aspirin, es kann auf ein ganz beliebiges, harmlos, auf Kontrastmittel, was dir gespritzt wird. Und das ist ja tatsächlich, du kannst einfach Kontraindikationen haben. Also du kannst auf irgendwas reagieren. Deswegen wird ja vorher auch immer gefragt, ob man irgendwelche Allergien hat. Und man wird auch in der Regel getestet bei vergrößeren Sachen. Aber jede Sache, die du zu dir nimmst, um behandelt zu werden, kann bei dir speziell im Fall auch was auslösen. Deswegen werden die Sachen getestet. Natürlich, je länger sowas im Umlauf ist, desto mehr ist es getestet, desto mehr weiß man auch über ein Medikament. Aber bis es auf den Markt kommt, muss es schon mal eine gewisse Testschwelle übersprungen haben. Weißt du übrigens, ich sage immer BioNTech, aber man sagt eher, was sagt man denn, BioNTech?
Oder? Ich glaube, das ist doch immer alles Englisch heute, BioNTech.
Weißt du, wie die Adresse in Mainz lautet?
Nee.
An der Goldgrube. Wirklich?
Ja, glaube ich. Nomen est Omen. Sorry, aber das ist halt auch immer alles ein unfassbarer Geldregen für denjenigen, der jetzt da gewinnt, in Anführungsstrichen. Ja, und deswegen habe ich da Angst vor, weil ich glaube, dass überall Leute sitzen, denen Menschen scheißegal sind. Und die sagen, ja, dann schmeißen wir halt ein ungetestetes Mittel auf den Markt. Ich weiß, das darf da nicht zugelassen werden wahrscheinlich und so weiter. Aber da geht es halt erstmal um Gewinnmaximierung. Da geht es darum, irgendwie Meldungen rauszuhauen, die den Aktienkurs nach oben treiben.
Ja, du hast recht. Deswegen braucht es Kontrolle. Das ist gar keine Frage. Deswegen schätze ich unsere Demokratie so hoch, weil die lebt von Kontrolle. Eine Regierung kann nicht einfach regieren, sie hat ein Parlament zur Kontrolle. Und das ist ja das Grundprinzip von auch der Gewaltenteilung, dass es einfach nicht irgendwie alle Macht in einer Hand wäre, das wäre Absolutismus oder Diktatur, sondern eben das verteilt ist. Und da können Fehler passieren, das ist natürlich immer ein Risiko, aber es wird eben kontrolliert. Es gibt natürlich auch die großen Fälle, wo das durchrutschte und vertuscht wurde und genau, Contagan ist das große Beispiel eines Medikaments, das zu schlimmen Schädigungen, ein Schlafmittel eigentlich während der Schwangerschaft, wo versichert war, ist getestet und hat kann man gerade in der Schwangerschaft einschauen und das hat dann eben bei der Schwangerschaft die ungeborenen Kinder geschädigt. Das gibt es natürlich, klar. Können wir auch per se nicht ausschließen, dass sowas mal auftritt, ist klar. Ist aber bei vielen, Krebsmedikamente, warum fallen den Leuten die Haare aus? Weil das einfach natürlich jede Menge Nebenwirkungen hat.
Weil Chemotherapie pures Gift ist.
Es ist Gift und Medikament, das wussten schon die alten Griechen. Pharmakon ist Heilmittel und Gift in einem. Also das ist so.
Mein Kleiner kam heute aus dem Kindergarten, habe ich abgeholt und habe ich gesagt, und was gab es zu Mittag? Ja, es gab Nudelsuppe und Brot mit Gift. Was war das? Ja, in dem Brot war Gift drin. Also ich meine, der ist 3. Ja, das habe ich jetzt mal ganz stark bin ich davon ausgegangen, dass der da irgendwas verwechselt hat. Weil ich meine, ey, wenn die da Gift reintun, dann werden die das den Kindern ja nicht erzählen.
Ich weiß nicht, das ist so wie, wenn ich meine Oma gefragt habe, was gibt es zum Mittagessen, dann sagte sie, junge Hunde mit Stachelbeeren.
Und dann hast du gesagt, Stachelbeeren.
Na, wir haben dann immer gefragt, als es dann auf dem Tisch war, was sind jetzt die Stachelbeeren, was sind die jungen Hunde? Und sie hat natürlich dann spielend im Handumdrehen das immer identifiziert.
Das ist aber auch ein Witz, den darf ich bei meinen Kindern nie machen, wenn die fragen, was gibt's zu essen. Hat mein ältester Bruder hat grundsätzlich gesagt, Scheiße mit Erdbeeren.
Erdbeeren.
Ganz genau. Und dann war die korrekte Antwort war Erdbeeren. Super, super Kindheit.
Gelobt seien unsere Geschwister.
Ja, genau.
Meine haben jetzt Geburtstag.
Mehrere?
Die sind beinahe am Nikolaus geboren. Ja, das sind ja mehrere, sind ja Zwillinge. Wobei meine Mutter erst nach der Geburt des ersten erfahren hat, dass noch ein zweites kommt. Und
Was?
Ich glaube, ich habe das doch schon erzählt, oder? Also,
nee, das wusste ich nicht. Überraschung.
Der Arzt deutete auf ihren Bauch und sagte, da kommt noch eins.
Wie krass.
Und innerhalb von 10 Minuten war dann der zweite geboren.
Ultraschall gab es da noch nicht?
Das war damals noch nicht so engmaschig. Und meine Eltern waren ja mit uns damals, wir beiden Älteren waren ja schon vorhanden, waren damals im Libanon. Und da war, glaube ich, das noch weniger mit Ultraschall und so. Und es hat aber auch bei den Voruntersuchungen, die sie hatte, hat niemand was gemerkt. Und sie selber hat auch kein anderes Gefühl gehabt. Als sie sagte auch, eigentlich war ich in der Schwangerschaft mit dir, Martin, dicker als mit den Zwillingen. Und ja, und dann mussten meine Eltern in Windeseile schauen, zweite Wiege, doppelte Portion Windeln und sie hatten auch keinen Namen für dieses zweite Kind.
Du musst erst noch einen Namen kaufen irgendwo.
Und sie haben sich über Nacht sozusagen die Zahl ihrer Kinder verdoppelt. Meine Mutter ging mit 2 Kindern in die Klinik und sie kam mit 4, hatte dann 4.
Das war so eine Art Buy One, Get One Free.
Genau, einen Tag nach Nikolaus.
Lustig.
Womit wir dazu kommen, warum ich diese Mütze die ganze Zeit aufhabe und deswegen die schlechte.
Ja, auch die ganze Zeit, jetzt so nach so einer halben Stunde habe ich mich dran gewöhnt, aber du hast halt echt die ganze Zeit eine Nikolausmütze auf. Das ist toll.
Ich finde die super. Ich finde Nikolausmütze.
Die ist auch toll, definitiv.
Ich finde die sehr gut. Ich habe die extra kommen lassen. Eigentlich wollte sie ja. Ich musste diese Woche ein Video drehen, ich habe nämlich am Nikolaustag mache ich einen Radiogottesdienst im Deutschlandfunk. 10.04 Uhr Deutschlandfunk aus der Lutherkirche in Wiesbaden mit Pfarrerin Ursula Kuhn und Kantor Niklas Sickner an Nikolaus. Also nikoläuslicher geht's nicht. Und ich wollte die beiden überreden, Nikolausmützen zu tragen für das Appetitmach-Video, das wir gedreht haben. Aber die beiden haben sich geweigert. Und jetzt sitze ich auf 2 Mützen und trage die jetzt selbst mit Lust und Wonne. So, das war jetzt der kleine Werbeblock. Also ich trage eine Mütze und Nikolaus steht vor der Tür. Mhm. Und ich freue mich gescheit drauf, Nikolaus.
Stellst du einen Stiefel raus? Warum freust du dich? Ja, was gibt es da zu freuen, wenn man keine Süßigkeiten kriegt? Und selbst wenn man sie kriegt, sie nicht essen darf.
Ach, früher war doch da immer eine Mandarine drin. Ich mag aber keine.
Und Nüsse.
Und Nüsse. Ich kann mir jede Menge Nüsse reinlegen lassen. Und Mandarine mag ich gar nicht so sehr. Ich finde immer Mandarine, wenn man die schält, der ganze Raum stinkt davon. Sahst du schon mal?
Ja, aber das riecht nach Weihnachten.
Oh, wenn im ECE jemand Mandarine isst, ich finde das so aufdringlich. Also ich finde Mandarine ist ein äußerst penetrantes Fruchtgewächs.
Ja, total. Ich finde es total faszinierend, wie sich das echt von so einer Mandarine so durch den ganzen Raum wabert. Also das ist wie wenn jemand stinkt.
Also Mandarine fand ich immer nicht so, aber Nüsse könnte ich mir reintun lassen. Ich kann den Schuh mal probeweise rausstellen, mal schauen, ob was passiert. Aber mir macht es schon allein Spaß, den selber zu füllen. Und,
Vielleicht macht Ginger dir ja was rein.
da kommen wir gleich zu meinem Klugschiss. Warum stellen wir denn Schuhe raus?
Ja, damit die voll werden. Ist doch klar.
Ja, aber das dann weiß könntest doch jedes du ja auch, Kind, du Martin. Könntest Größe, also Schuh ist ja dann ein überschaubares Volumen, du könntest ja ganze Eimer und Wäschekörbe rausstellen, aber nein, es sind Schuhe draus. Oder Strümpfe. Also.
So, Nikolaus, dann lass mal sehen. warum stellt man Schuhe raus? Manche stellen ja auch Socken raus oder hängen Socken raus oder waren es nicht Schuhe, Stiefel? Mhm. Ich hatte ja tatsächlich früher, eine meiner Schwestern hatte ja so Reitunterricht oder 2 Schwestern sogar, die hatten Reitunterricht und die hatten halt so Reitstiefel, so was höher.
Klein Vorteil.
Die waren dann, ja, war aber dann, wir haben das hinterher nachgemessen, da war dann gar nicht mehr drin. Haben sich gedacht, die feinen Damen. Stiefel stellt man raus, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Brauch irgendwie.
Ist ein Brauch, genau. Denn früher waren das Papierschiffe. Früher haben die Kinder, war der Brauch, dass man aus Papierschiffchen bastelt und das kommt von einer Legende vom Nikolaus. Der soll nämlich,
Legende habe ich gehört,
Seeleute gerettet haben, weil er einen Sturm gestillt hat. Und seitdem ist er der Schutzpatron der Seeleute, wie Jesus. Zufall. Und seitdem ist er der Schutzpatron der Seeleute und eben damit mit der Schifffahrt verbunden. Und eben um den Nikolaus zu ehren, haben Kinder eben kleine Papierschiffchen gebastelt. Und die wurden vor die Tür gestellt und die sollte der Nikolaus dann füllen. Und er sollte sie füllen. Das hat wieder mit einer anderen Legende zu tun, die ich sehr, sehr schön finde. Nikolaus hörte von einer Familie, die sehr, sehr arm war, so arm, dass der Vater die Mitgift für seine drei Töchter nicht zahlen konnte. Und wenn man keine Mitgift zahlen kann, keine Heirat. Und damit war man außen vor und Frau außen vor und hieß am Rande der Existenz. Und deswegen wollte dieser Vater seine drei Töchter in die Prostitution verkaufen. Und Nikolaus hörte davon und warf drei Goldklumpen durch das Fenster des Nachts, sodass es keiner merkte, wer es nun war.
Clear
Schepper. Loch im Boden. Und damit waren die drei Töchter vor dem ganzen Elend bewahrt. Ich finde das, auch wenn es eine Legende ist, eine sehr starke Geschichte, weil es einfach heute noch die schreckliche Realität von vielen Mädchen und jungen Frauen ist, dass Familien sie in die Prostitution geben. Und diese Geschichte wirklich sagt, nee, Frauenrechte sind Menschenrechte und wir setzen alles daran, um diese Gewalt und auch diese strukturelle Gewalt gegen Frauen der entgegenzuwirken. Und der Nikolaus ist da ein großes Vorbild dafür. Also diese Schuhe sind durchaus mit ein großes, starkes Zeichen, die man daraus stellt.
Dann hoffen wir mal auf Goldklumpen in unseren Schüchen.
Wenn du Nikolaus dich erinnerst, hattest du Schiss vor ihm?
Ich erinnere mich, da hatte man schon Respekt vor. Man hatte, ich hatte auch Angst, dass da so Knecht Ruprecht auch irgendwie am Start ist. Und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Früher hatten die Nikoläuse ja noch so Plastikmasken an. Kennst du die?
Mhm, ja.
Und von daher war das nicht ersichtlich, dass das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dann doch mein Vater war, der sich unter dieser Gesichtsplatte versteckte. Aber mir ist aufgefallen, das weiß ich noch, dass der ähnlich gerochen hat wie mein Papa.
Echt? Das konntest du identifizieren?
Genau, ja. Okay. Und das habe ich, dann hatte das so ein bisschen seinen Schrecken verloren, aber trotzdem, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich da jetzt irgendwie Angst vor hatte. Keine Ahnung.
Also als ich in der 5. Klasse war, da haben die oberen Klassen haben dann immer veranstaltet, so richtig am Nikolaustag sind die in die 5. Klasse gegangen und so richtig mit Krampus, also der Knecht Ruprecht. Und das waren so richtig schwarze Gestalten, also Ketten schwingend, Ruten peitschend. Und die haben so richtig, also die haben richtig mit der Kette auf die Schulbänke geschlagen, dass der Lack nur so splitterte. Und also, es war echt ein rabiater Auftritt. Und dann kam die segensbringende, milde Gestalt des Nikolaus. Also es war so richtig Bad Cop voraus und dann der Good Cop. Und insofern war das dann, war der Nikolaus nicht selber. Aber mit der Maske, das gab es bei uns auch. Also unsere Väter müssen ja unter dieser Maske weit mehr geschwitzt haben, weil die hat ja gar keine, also war ja ganz Gesichtsmaske. Mein Vater war eben dann der Nikolaus und dann hatte er die Maske ins Elternschlafzimmer gelegt, also um sich eben umzuziehen. Und meine Schwester sah diese Maske auf dem Bett liegen und kam dann zu meinen Eltern, hat aber deswegen nicht gedacht, oh, der Nikolaus ist ja gar nicht der Nikolaus, sondern der Vati, sondern sagte, der Nikolaus hat seine Haut im Schlafzimmer vergessen.
Papa hat den Nikolaus gehäutet.
Alter. Aber es war sie gar nicht gruselig. Das war für sie was ganz Normales. Da liegt halt jetzt das Gesicht vom Nikolaus und irgendwie hat er halt, als er gegangen ist, aus Versehen sein Gesicht da vergessen. Also Zweifel kamen da nicht auf.
Ach ja,
klar. Ja, und das ist natürlich irgendwie eine ziemlich ein billiges Erziehungsmittel übers Jahr über sei nur schön brav. Das wird alles ins goldene Buch geschrieben und der Nikolaus liest es dir dann am Ende des Jahres vor. Vielen Dank.
Ach, war das bei euch so?
Nee, war nicht so, nö.
Ja, bei uns ist es auch nicht so. Also ich weiß nicht, gibt es echt Leute, die ja jetzt noch sagen, sonst kommt der Nikolaus nicht oder sonst gibt es nichts zu Ostern. Gibt es ja auch heute so als Drohung.
Genau.
Alles schon gehört.
Alles schon gehört. Nee, ich finde das, also ich finde, die Legenden sind schön und so dieses, das ist ein besonderer Tag, finde ich, irgendwie in der Adventszeit, der 6. Dezember. Und
definitiv.
Irgendwie muss es ja einen Kern dieser Legenden gegeben haben. Und es war anscheinend ein Mensch, der sehr konsequent versucht hat, die Liebe zu leben, die Jesus gezeigt hat oder nach der Bibel zu leben. Und deswegen auch mein Bibelspruch der Woche, einfach dieses teilt, was ihr habt, teilt mit dem Hungrigen, das, was ihr habt. Dein Brot heißt es ja im Prophetenbuch Jesaja. Seid für die anderen da, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Jetzt mal etwas freier aus der Bibel übersetzt. Und das scheint dieser Mensch, wenn es mal ihn irgendwo gegeben hat, in Myra auf dem Gebiet der heutigen Türkei, gelebt zu haben. Ich glaube, das ist der Kern, der sie sich übermittelt. Und ich glaube, das merkt man auch immer noch an diesem Brauch mit den Schuhen, dass da jemand einem Gutes tut über Nacht und dass der das auch unerkannt tut und dass es manchmal beim Gutes tun darum geht, dass eben nicht zum Selbstlob tut. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen das Schöne an diesem, dass über Nacht da jemand was reingetan hat und der hat es nicht getan, um hinterher zu sagen, ah, wie toll, was du gemacht hast, sondern Gutes tun und es ist sich einfach im Stillen dran freuen, dass der andere sich gefreut hat.
Wo wir gerade bei besonderen Tagen sind, würde ich gerne ganz kurz meinen Nerd-Tipp, der jetzt nicht so wahnsinnig nerdig ist, aber das ist doch was ich diese Woche gehört habe, was ich unbedingt gerne loswerden wollte. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, es gibt noch einen super besonderen Tag in diesem Dezember und zwar den 21.12. Da kommt am Nachthimmel ein super seltenes Himmelsereignis und zwar eine Konjunktion von Jupiter und Saturn. Ja, es gibt schon Anleitungen auf YouTube, in welche Richtung man da gucken muss, zu welcher Uhrzeit, dass man sehen kann, dass Jupiter und Saturn quasi in einer Linie so hintereinander sind. Also das ist ja so für Laien erklärt, glaube ich, das ist eine Konjunktion. Und die ergeben dann zusammen einen besonders hell leuchtenden Punkt. Also sie sehen dann aus wie ein Planet, könnte man sagen. Und das ist dann übrigens so hell, wie seit 400 Jahren das nicht mehr war. Muss man sich mal reinziehen. Und die Vermutung ist ja auch, dass der Stern von Bethlehem ein ähnliches Ereignis war. Ja, dass die Sternendeuter wie viele auch immer Weisen aus dem Morgenland, es waren ja keine drei, sondern es waren eine unbestimmte Anzahl. Vielleicht waren es auch nur zwei, vielleicht waren es auch 400, man weiß es nicht genau. Dass die ein ähnliches Himmelsereignis gesehen haben, als sie diesem Stern dann gefolgt sind und das Jesuskind in der Krippe gefunden haben.
Ja.
Ja.
Ich finde es schon faszinierend. Ich finde solche Ereignisse am Firmament finde ich immer faszinierend zu beobachten. Also das hat ja auch was Legendäres, diese Geschichten in der Bibel. Aber sie sind legendär in dem Sinne, dass sie auch eine Wahrheit transportieren. Und,
Ach, meinst du, den Stern gab es gar nicht?
Naja, das ist ja, also die Geburtsgeschichten sind, der Stern taucht ja bei Lukas gar nicht auf, sondern bei Matthäus, also und Markus und Johannes haben gar keine Geschichte zur Geburt von Jesus, also.
Dann hat die Geburt also gar nicht stattgefunden.
Nein, es ist dem Bedürfnis entsprungen, dass man diesen Jesus kennenlernte, als er auftrat, als er eben als Wanderprediger durchs Land zog und die Menschen fasziniert und begeistert hat und dann wollte man wissen, woher kam der und erst recht als er gekreuzigt worden war und der Glaube sich stark machte, dass er auferstanden ist von den Toten, dann wollte man auch noch mal wissen, Mensch, wie ist der denn geboren? Und von Anfang an sozusagen zu erzählen, dieser Mensch war von Geburt an ein besonderer Mensch. Und das war schon, es stand in den Sternen. Und die Geschichten transportieren ja einfach eine große Glaubens- und Lebenswahrheit. Und
Weißt du, was ich mal gelesen habe? Ich weiß aber nicht 100%, ob man das für gesichert nehmen kann. Ich glaube, es könnte nur sein, und ich finde die Vorstellung total faszinierend, dass diese Weisen aus dem Morgenland, dass die so aus der Gegend Babylon kamen und dass die Aufzeichnungen, die gelesen haben, vielleicht von Daniel kamen. Ja, also Daniel.
In der Bibel.
Genau, der ja gedient hat beim König von Babylon, bei welchem weiß ich nicht mehr, aber dass dieser Exil Israelit da quasi so irgendwelche Aufzeichnungen gemacht hat und da vielleicht schon was drüber geschrieben hat. Geht jetzt ein bisschen sehr tief rein in die Geschichte, aber das
mit der Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn, da deutet man eben, Jupiter ist ja der Chef des Olymps. Also ein König und Saturn wird dann immer zugeordnet nach Israel und dass sozusagen die Weisen dadurch sagen konnten, es geht irgendwie um einen König, Jupiter, und irgendwie muss der was mit Israel zu tun haben, also reisen wir doch mal dahin. Und wenn wir dahin reisen, dann fragen wir doch mal gleich in der Hauptstadt nach, Jerusalem. Da waren sie ja dann erstmal falsch gewickelt, die Weisen aus dem Morgenland, und der Stern wies ihnen dann den Weg nach Bethlehem.
Ach, waren die in Jerusalem bei Herodes? War das so?
Genau.
Ach, der war in Jerusalem, das wusste ich nicht so richtig.
So erzählt es die Bibel zumindest. Witzigerweise kommt eben der Stern gar nicht in Lukas 2 vor, sondern das ist ja nur die Hirten auf dem Feld und so weiter und da ist nichts von Sternen die Rede.
Aber von den Weisen. Also Lukas 2, zur Erklärung kurz, ist klassischerweise die Geschichte.
Aber die Weisen kommen in Lukas 2 nicht vor. Die Weisen stehen nur im Matthäusevangelium.
Ach, guck mal. Also Lukas 2 ist die Geschichte, die in allen Weihnachtsgottesdiensten im ganzen Universum gelesen wird.
Das klassische Weihnachtsevangelium, genau.
Es begab sich aber zu der Zeit und so weiter und so fort. Und da kommen die Weisen gar nicht vor.
Da
ist mir noch nie aufgefallen.
Die Hirten, der Engel, die Krippe. Es kommt noch was nicht vor, was dann immer ist, aber das wollen wir uns...
Ochs und Esel?
Jetzt hast du meinen Klugschiss für Weihnachten verraten. Von Ochs und Esel steht da auch nichts in Lukas 2.
Ja,
zwei.
Komm, ist egal. Bis dahin fällt dir noch was anderes ein.
Ich muss mir dann
noch
einen neuen ausdenken. Okay. Also in Lukas 2, das, was man immer im Weihnachtsgottesdienst hört, da steht auch gar nicht, dass das ein Stall war. Man kann sich nämlich durchaus auch vorstellen, dass dieser Futtertrog, also die Krippe, die Häuser waren damals so, dass die Tiere und Menschen in einem Raum zusammen waren. Ein bisschen unten, also auf einer Ebene waren die Tiere und etwas drüber waren die Menschen. Und dazwischen war eben sozusagen so eine Rinne, die war der Futtertrog. Und das Maria ihr Neugeborenes da reingelegen hatte, hatte einfach den praktischen Vorteil, dann trampelt niemand drauf. Also es muss gar nicht irgendwie dieser Stall gewesen sein, den wir immer in oberbayerischer Krippenromantik dann da.
Also Martin, der Pfarrer sagt, das war alles gar nicht so schlimm.
Genau. Noch eine Entmythologisierung.
Legen Sie Ihr Kind auch mal in Beißreichweite von Ochs und Esel.
Genau.
Das wird schon.
Jetzt haben wir viele Fragen beantwortet.
Allerdings.
Allerdings. Aber wir kommen trotzdem, wir kommen schon zu den Nerdfragen. Das hat nämlich mit Advent zu tun, meine erste Frage an dich, mein lieber Sebam. Was findest du, sind die Vorteile des Winters im Vergleich zum Sommer?
Die Vorteile des Winters im Vergleich zum Sommer?
Ich sehe, du spielst auf Zeit, indem du die Frage wiederholst.
Ach so, ich muss ja erst mal überlegen, ich schneide es ja kurz.
Das lässt du jetzt bitte
Das
drin.
Kommt ja wie aus der Pistole geschossen immer bei mir. Dann. Es ist gemütlicher. Draußen, im Sommer draußen sein ist schön, im Winter ist es sehr gemütlich. Und ich mag das auch mit Lichtern und wir haben jetzt auch bei uns zu Hause dekoriert und die Kinder haben auch mitgemacht und haben das auch sehr gefeiert und hier das Rentier muss dahingestellt werden und das Rentier heißt es, ja, es heißt ja gar nicht Rentier, es heißt Rentier und die Lichterkette kommt dahin und meine Frau hat mir dann zum ersten Mal erklärt, dass dieses weiße Tuch, was so auf der Anrichte liegt, das ist gar kein weißes Tuch, sondern das ist Nebel. Weil da auch so ein Häuschen steht, so, hä? Ach, das war schon immer Nebel. Ja, ja, okay. Ich mag es auch im Schnee zu spielen mit den Kindern, wenn er denn mal liegt. Gestern hatten wir schon ein bisschen Schnee.
Oh, das war super.
Genau, und inklusive kleinem Schneemann sogar. Das ist cool. Und du, ja, was wir letztes Mal schon hatten, ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Auch wenn sie dieses Jahr anders wird, zum 100.000. Mal, ja,
das
ist halt so, Leute.
Raus.
Gewöhnt euch, nee, schneide ich nicht raus. Leute, könnt ihr euch bitte mal alle dran gewöhnen, es wird halt anders. Aber jetzt hört mal auf rumzuheulen. Es wird für uns alle anders. Und ja, natürlich ist es blöd, dass man nicht alle Leute sehen kann. Aber ewig dieses Rumgejammer, ganz schlimm. Also ich meine, woanders haben Leute komplett andere Probleme und wir ergeben uns im Jammern darüber, dass Weihnachten die nicht alle Leute sehen können, die sie gerne sehen würden.
Nun, bist du natürlich in der Situation, dass du deine Stammherde um dich hast und auch ich meinen Anfassmenschen bei mir habe. Das ist natürlich für diejenigen, die alleine sind, das ist dann natürlich schon ein bisschen mehr nochmal eine Frage.
Ja, aber entschuldige mal, aber niemand muss allein sein. Das ist so. Das haue ich jetzt einfach mal so raus.
Gut.
Tut mir leid, wenn ich mir damit jetzt Feinde
mache. Die Welt
hat
es gehört.
Hast du noch eine unverfängliche Frage vielleicht?
Du hast dich jetzt selber um Kopf und Kragen geredet. Ja. Aber das führt mich zu der Frage, bist du Gefühls- oder Kopfmensch?
Ich glaube Gefühls. Aber was unterscheidet die beiden denn? Also du meinst, mache ich Sachen eher nach Verstand oder mache ich die eher nach Bauch? Ich glaube, dass ich eher Gefühlsmensch bin.
Also auch ein bisschen stimmungsabhängig.
Ich mag Gefühle.
Bist du dann auch eher stimmungsgeleitet? Also kann es sein, dass du irgendwie im Grind dann eine Entscheidung triffst, die du hinterher bereust?
Also es passiert tatsächlich, also manchmal bin ich so ein bisschen jähzornig. Jähzornig. Zum Beispiel habe ich auf dem Kirchentag in Köln war das. War ich auf dem Hotelzimmer und mein Zimmer war total scheiße. und das Wasser war kalt morgens in der Dusche und die Dusche war zu klein und ich hatte keine Mischbatterie, sondern so zwei Hähne, die man so gegeneinander austarieren musste.
Wo
und
das sich hat entweder funktioniert. Verbrüht oder verkühlt.
Und dann kam ich aus der Dusche und die Stimmung war morgens schon im Keller und morgens ist sowieso nicht meine Zeit und dann habe ich einen Föhn eingesteckt und die Steckdose ging nicht und da war ich so geladen, dass ich auf die Lampe über dem Waschbecken so draufgehauen habe einmal, weil ich dachte, wahrscheinlich dachte ich, das ist alles so billig hier, das ist ja Plastik. Überraschung, das war Glas, ja, und die ist dann zersplittert und hat mir hier so in rechten kleinen Finger geschnitten, quasi, so, ah Mist, und dann so nach einer Weile merke ich so, ja, das hört ja gar nicht auf zu bluten. Und dann habe ich das so notdürftig gepflegt und bin runter zu den Kollegen, die schon beim Frühstück saßen, und sagte, es müsste jetzt jemand mit mir kurz ins Krankenhaus. Und dann bin ich da genäht worden. Ja, musste auch die Lampe noch bezahlen hinterher.
Und das Medienhaus
Hotel noch in Rechnung gestellt. Ja. Nee, ich glaube, die habe ich echt selber bezahlt. Das war so, das war jetzt die
Du gingst zur Rezeption und Geschichte. Hast gesagt, entschuldigen Sie, ich bin ein Rockstar und habe gerade das Hotelzimmer vernichtet.
Genau.
Also ich finde, das war jetzt sehr überzeugend, dass du ein Gefühlsmensch bist. Es gibt keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Aber ich glaube, manchmal versuche ich mehr Kopfmensch zu sein. Also schon gerade in so Momenten, wo man merkt, ich bin so sauer, ich muss mich jetzt mal kurz ein bisschen, ich muss erst mal runterkommen, bevor ich jetzt darauf reagiere. Das ist so eine große Aufgabe gerade.
Die vierte Frage ging in eine ähnliche Richtung. Bist du nachtragend?
Nee, ich glaube nicht. Also mir ist in aller Regel echt daran gelegen, mit den meisten Menschen in Frieden zu leben. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig und versuche das auch meinen Kindern beizubringen, dass man Menschen verzeihen sollte. Natürlich im Idealfall, nachdem sie sich auch entschuldigt haben für eine Sache. Aber nachtragen ist halt immer die Frage, was bringt das denn? Es gibt natürlich fallen mir auch Sachen ein, wo ich mich auch nach Jahren noch nicht mit Leuten wieder versöhnt habe, wo ich aber auch, und das finde ich ist auch eine total wichtige Lektion, manchmal muss man mit Leuten im Leben abschließen, so ein bisschen. Es gibt Menschen, wo man irgendwann feststellt, ey, weißt du was, das tut dir auch gar nicht gut, dich so viel mit dieser Person zu befassen. Also so ging es mir zumindest. Und da ist dann der Kontakt unter Umständen nach Vorkommnissen auch so abgebrochen. Aber dem weine ich dann keine Träne nach und denke, okay, also ich habe keinen Groll oder so und wünsche der Person auch prinzipiell alles Gute. Aber ich habe sie nicht mehr in meinem Leben und brauche das auch gar nicht so unbedingt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde immer die Beschreibung, die klingt immer so abgeschmackt, aber ich finde sie gut, schiedlich, friedlich, dass man sich da auch trennen kann. Okay. Also man scheidet sich, man geht auseinander und es ist in Frieden, aber es ist eben auch getrennt. Also so die Paradegeschichte dafür in der Bibel ist Abraham und Lot, wo die in Konflikt kommen, weil ihre Herden sich gegenseitig den Raum wegnehmen. Und dann sagt Abraham, pass auf, such dir aus, willst du nach rechts oder willst du nach links gehen? Willst du nach Osten oder nach Westen gehen? Du hast die Wahl, aber wir trennen uns. Und das finde ich so ein Beispiel für sozusagen, es ist nicht sozusagen so Friede, Feuer, Eierkuchen und sie haben dann eine Möglichkeit gefunden und von da an lebten sie nebeneinander und herzten sich oder so, sondern einfach sie haben sich getrennt und sind in verschiedene Richtungen gezogen und das finde ich so ein großes Vorbild für ist. Manchmal muss man auch schiedlich, friedlich voneinander gehen, aber eben, ja, ist halt.
Du bist aber auch nicht nachtragend, glaube ich, oder?
Ich sage immer, ich kann vergeben, aber ich vergesse nicht unbedingt. Also nachtragend wäre ja wirklich, wenn ich es dem anderen immer wieder vorhalte. Das verstehe ich unter nachtragend.
Ja, leider. Nicht unbedingt. Oder wenn du es immer im Kontakt mit der Person immer wieder so im Kopf hast. Im Sinne von, ja, eigentlich bist du ja der, der damals mich gefragt hat, ob ich auf die Männertoilette darf. So bei uns beiden jetzt
also
zum Beispiel.
Also ich bin nachtragend. Ich fürchte, ich bin schon ein bisschen nachtragend, ja. Also
okay. Ich
finde, vergeben ist dann immer, das heißt dann manchmal so, ich habe es nicht vergessen, aber ich will nicht mehr, dass es irgendwie ständig negativ bei mir im Kopf ist. So wie diese Geschichte, die du jetzt gerade gesagt hast, du bist derjenige bei der Männertoilette und so, das, das spiele ich ja mal gerne, aber das ist ja mittlerweile ein Gag zwischen uns geworden. Sowas finde ich nicht schlimm, aber wenn ich nachtragend bin und dann immer noch sozusagen immer wieder das Gift auch spüre, dass diese Situation dann auch bedeutet hat. Manchmal macht man sich ja auch selber, manchmal denkt man irgendwie, man hat eine Situation abgelegt und ist vergeben, nicht vergessen, aber vergeben. Und dann merke ich doch irgendwie, ach, es wirkt doch nochmal nach oder es entsteht nochmal eine Folgesituation, wo ich merke, Ich werde es nicht ganz los und es hat sich was in meinem Verhältnis zu diesem Menschen verändert.
Und wie löst man das dann so als Pfarrer? Da hat man doch noch eine zusätzliche ethische Bürde, oder? Ist es nicht so, dass man sagt, ich bin doch Pfarrer, ich muss doch eigentlich versuchen, mit solche Situationen zu klären? Hat man das da mehr als ein normaler Mensch, sage ich mal?
Also Pfarrer sind, ein Kollege hat immer gesagt, Profi-Christen, aber nicht in dem Sinne, dass sie nun bessere Christen sein müssen und demonstrieren müssen. Also da, also das sind genau, also ich bin genauso jemand, der versucht, nach seinem Glauben, aus seinem Glauben herauszuleben, wie alle anderen auch. Aber das ist der Anspruch, den du, glaube ich, auch hast. Also, und natürlich versuche ich zurückzugreifen, zu mir zu überlegen, so, was bedeutet dann Vergebung? Also zum Beispiel dieses, es reicht nicht 7-mal zu vergeben, sondern 7-mal, 70-mal sollst du vergeben, heißt eben auch dranbleiben, dran arbeiten. Also ich versuche nicht endgültig jemanden abzuschreiben, wenn du konkret an diesem Punkt mich fragst. Und mir immer wieder ins Herz zu geben, ein Mensch kann sich auch ändern und auch wenn du diese Geschichte mit ihm erlebt hast, rechne auch damit, dass er sich auch verändert haben könnte und dass vielleicht es auch eine neue Begegnung geben könnte. Also nicht nach, und solche Überraschungen habe ich auch schon erlebt. Also, dass ich jemanden wieder getroffen habe und vorher dachte, eigentlich steht das und das zwischen uns und dann war dem gar nicht mehr so und das tauchte wieder auf, was eigentlich unsere Freundschaft früher mal ausgemacht hatte. Das andere war nicht weg. Ich glaube auch, deswegen werden wir uns auch wieder mal in die Haare kommen können. Aber so das, warum man, was eine Freundschaft auch aufmacht, war wieder präsent. Also so, da versuche ich mich drin zu üben, immer wieder offen zu bleiben.
Das ist ein ganz schön großes Thema, finde ich, so Vergebung und Nachtragen und so. Können wir irgendwann nochmal en Detail drüber sprechen.
Ja.
Was interessant, ja.
Ja, ich finde es, also mir ist, Entschuldigung finde ich eine ganz große Kraft, eine große Stärke auch, wenn man das kann, aber ich finde es ist irgendwie ist wichtig für Beziehungen.
Ja, und es fühlt sich auch gut an, sich zu entschuldigen, ne? Letzten Endes. Also Dinge in Ordnung zu bringen im Sinne von, yo, ich habe Mist gebaut, aber habe erstens das emotional abladen können, indem ich mich entschuldigt habe und habe vielleicht dann sogar Vergebung erfahren, ja. Mein Großer musste sich neulich bei einem Nachbarn entschuldigen, wo er einen Stein gegen die Blechhütte geschmissen hatte und so. Und hat dann auch so, es war mir halt auch wichtig, dass wir dann zusammen da hingehen und sagen, hier, Mist gebaut, tut mir leid, wir kümmern uns drum, dass es wieder in Ordnung kommt und so. Und dann meinte ich danach zu ihm, und wie fühlst du dich jetzt? Und sagt er, ja, schon, man fühlt sich schon besser danach.
Und aber du hast ihn erstmal so sagen müssen, wir gehen jetzt dahin. Also er hat jetzt nicht von alleine gesagt, ich gehe jetzt.
Nee, das sagt er dann nicht von sich aus, sondern ich habe gesagt, natürlich gehen wir da zusammen hin. Ja, nee, du kannst ja dahin gehen. Habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Wir gehen da zusammen hin und sagen, das und das ist passiert und entschuldigen uns dafür und sorgen dafür, dass es wieder in Ordnung kommt. Ja, also ich meine, call me crazy, aber das ist das, wie ein Kind das lernen sollte.
Mhm. Und schön ist auch, dass du so mitkommst und sozusagen an seiner Seite bist und er muss das jetzt erstmal nicht alleine durchstehen, später muss man ja dann auch selber dastehen und sagen, da habe ich Mist gebaut, das war falsch, der Satz, der hat dich verletzt und so weiter, genau. Mhm.
Ja.
Fein!
Jetzt haben wir nochmal ein richtig dickes Fass aufgemacht am Ende. Aber wenn wir auf die Uhr gucken, müssen wir langsam zum Schlüsschen kommen. Mit unserem Stößchen. Und von daher hast du jetzt entweder noch letzte Worte oder ich würde mal ganz locker flockig in die Verabschiedung gehen, Martin.
Geh in die Verabschiedung locker flockig.
Das mache ich. Ich gehe locker schneeflockig in die Weihnachtsverabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Pfarrer und Nerd und wer Bock hat, kann uns Feedback zukommen lassen. Wenn wir irgendwas gesagt haben, was dich total aufregt. Oder wo du sagst, sehe ich total anders. Oder wenn wir irgendwas gesagt haben, wo du sagst, ha, das sehe ich ganz genauso, endlich sagt's mal jemand. pfarrerundnerd@indeon.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir sind auch relativ kurzfristig oder relativ schnell erreichbar auf unserer Facebook-Seite Pfarrer und Nerd. Freuen uns da nach wie vor über jeden Like, der dazukommt. Ja, wir verabschieden uns in den bald zweiten Advent. Martin Vorlinder hat einen diesmal ziemlich kurzen Segen für uns.
Ja, und der stammt aus dem Lied Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und da mag ich die letzte Strophe so sehr und die habe ich ein bisschen zu einem Segen formuliert. Gott stehe auch dir zur Seite, still und unerkannt, dass er treu dich leite an der lieben Hand.
Der war echt kurz.